Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen. Heute öffnen wir noch einmal eine kleine musikalische Wunderkammer. Vor einem Jahr hatte ich hier nämlich einen besonderen Gast, der absolut außergewöhnliche Instrumente mit in die Sendung gebracht hat. Eins klang zum Beispiel so. So klingt ein Stangerlbass. Den werden wir Ihnen gleich genau beschreiben. Mitgebracht und gespielt hat diesen Stangerlbass mein heutiger Gast, der Musiker und Instrumentenbauer Adi Engel, den ich aber auch als Klangforscher, Komponist, Multiinstrumentalist und studierten Gitarristen vorstellen könnte. Herr Engel, schön, dass Sie da sind.
Einen schönen guten Morgen. Freut mich, dass ich hier sein kann.
Der Stangerlbass, wir müssen ihn beschreiben. Also er hat sich ja tatsächlich wie ein E-Bass angehört, aber so viel kann ich schon mal verraten, sieht so gar nicht wie ein Bass aus.
Nee, sieht eben mehr wie ein Stangerl aus, drum heißt er auch so.
Das ist wie so eine Gardinenstange, ein Rohr, ja, wie so eine Gardinenstange,
ist,
oder?
Ja, das ist ein Alu-Rohr, was ich mal gefunden habe. Und das Alu-Rohr hat keine andere Funktion, als dass es die Spannung von dem Draht hält, der drauf ist. Und das ist aus einer reinen Experimentierfreude mal entstanden und hat sich dann aber bewährt. Also inzwischen spiele ich seit fast, weiß nicht, vielleicht 20 Jahren drauf.
Und der hat jetzt, ich kann das gar nicht erkennen, weil Sie ein kleines Stückchen entfernt sitzen, tatsächlich nur eine Seite oder so?
Ja. Ich sage immer, das ist ein sehr einseitiges Instrument. Es ist wirklich nur eine Seite und es ist nicht mal eine Seite, es ist eigentlich ein Edelstahldraht, also ja, was ganz Einfaches. Das Einzige, was halt wichtig ist bei allen Instrumenten, die ich jetzt dabei habe, dass die alle rein akustisch nicht funktionieren. Also sie brauchen einen Tonabnehmer, weil sonst hört man, die Schwingung überträgt sich auf keinen Rahmen, auf keinen Resonanzkörper und deswegen muss sie elektronisch verstärkt werden. Das ist so das einzige Manko, aber auch der große Vorteil, weil dadurch kann man 20 Instrumente in eine Gitarrenhülle packen.
Und ich freue mich total, Herr Engel hat tatsächlich einige Instrumente mitgebracht. Wir können ja schon mal so ein bisschen neugierig machen. Vielleicht nennen Sie mal zwei Instrumente, die wir heute noch kennenlernen werden.
Ja, also die kleine Schwester vom großen Stangerlbass ist die Steckerlgeige.
Okay, wir verraten noch nicht, wie die aussieht.
Ja, genau. Und hier gibt es noch das, was optisch am meisten hermacht. Das nenne ich Trash-Kalimba. Das ist ein Multi-Instrument. Da sind sehr viele Kalimba-artige, schwingende Lamellen drauf. Und vor allem die, was man am meisten sieht, zwei Federballschläger, die neu beseitet sind, sag ich mal.
Wie diese Federballschläger klingen und überhaupt die ganzen anderen Instrumente. Wir werden das nachher noch ein bisschen ausführlicher beschreiben und für ein wenig Kino im Kopf sorgen. Und dann werden wir eintauchen in die Klangwelt von Adi Engel. Viele seiner Instrumente baut er selbst. Wir haben gerade den Stangerlbass kennengelernt und jetzt zieht mich dieses Instrument mit den ehemaligen Federballschlägern am meisten an im Augenblick erstmal. Vielleicht können Sie gerade noch mal kurz sagen, wie heißt das?
Also ich nenne es Trash-Kalimba, weil da allerhand Unrat, sagen wir mal, könnte es sein, drauf ist und es zum Teil wie eine Kalimba funktioniert, aber es ist gleichzeitig noch eine Art Harfe, eben die Federballschläger. Und dann sind's, man kann sich's vorstellen, dass es die Federballschläger mit Federn sind, was es ja sonst nicht, aber in dem Fall Stahlfedern und keine wie sonst beim Federballschläger.
Und was ist da sonst noch alles an, Sie sagen Trash, also an Fundstücken mitverarbeitet?
Da ist noch verarbeitet, da hinten sind noch ein paar alte kaputte Spieluhren, auf denen kann man auch auf den einzelnen Lamellen zum Teil spielen, wenn man will. Und eine funktioniert sogar noch. Dann sind es eben so kleine Federn. Das war, glaube ich, mal aus einem Elektronikbaukasten. Und dann haben wir hier Schaschlikstäbchen und alte Laubsägeblätter.
Also im Prinzip alles auch Recycling. An den Schaschlikstäbchen hing da auch mal ein Schaschlik dran oder so?
Nee,
weit
an denen
geht dann
nicht.
Ihre Recycling nicht.
Da nehme ich lieber frische.
Ja, jetzt würde man natürlich gerne diese, oder ich auf jeden Fall, diese Trash-Kalimba auch mal hören. Wie klingt denn die?
Okay.
Es ist absolut faszinierend, Sie dabei zu beobachten, wie Sie diese Klänge erzeugen aus diesen Alltagsgegenständen, die Sie natürlich umgebaut haben. Wie gehen Sie da eigentlich vor, wenn Sie so ein Instrument schaffen? Springt sie irgendwie ein Material an oder haben sie erstmal eine Idee für einen Klang?
Natürlich habe ich irgendwelche Ideen, wie Klänge prinzipiell funktionieren, aber mich treibt eigentlich so eine, ja, kann man schon sagen, kindliche Neugier, wie Material reagiert eigentlich da. Das ist so das Haupt, dass ich gehe gerne in Dialog mit Material. Und was ich da gerade finde, also ich bin jemand, der auch immer mit den Sachen arbeitet, die er so vor den Füßen und vor den Augen hat. Und ich denke mir nicht was am Schreibtisch aus und suche dann nach diesen Materialien, sondern ich habe halt natürlich relativ viele schon mal zu Hause und experimentiere dann mit den Möglichkeiten, die es da gibt.
Und heißt das, dass Sie im Prinzip erstmal alles zum Klingen bringen oder haben Sie schon Materialien, die Sie besonders bevorzugen?
Naja, man hat natürlich Erfahrungen gemacht mit bestimmten Materialien und weiß schon ungefähr, wie die reagieren, hat aber vielleicht dann die Idee, wenn ich das so ein bisschen anders mache, vielleicht ergeben sich dann neue Zusammenhänge und so weiter. Das ist klar, weil man kommt natürlich mit so einem Grundwissen daher, ich probiere es nicht wahllos, aber schon immer wieder was Neues halt oder in einer neuen Kombination. Auch so ein Instrument ist zum Beispiel auch nicht von Anfang an so gewesen. Zuerst hatte ich nur die Federballschläger, zum Teil montiert an so eine einzelnen Ständer und später kam dann das dazu und das dazu und jetzt ist es schon länger mal in diesem Zusammenhang so geblieben.
Wir haben gerade gesagt, ein Stangerl-Instrument haben Sie auch noch dabei, einige Stangerl-Instrumente.
Ja, es sind fast alles Stangerl. Ja.
Genau, Stangerl-Geige hatten Sie vorhin gesagt. Ne?
Steckerl-Geige
nenne ich das. Steckerl-Geige. Was ist das für ein Steckerl, ein Besenstiel oder?
Im Prinzip könnte es ein Besenstiel sein, aber es ist ein Baumarkt-Rundholz.
Ah, okay. Und da haben Sie was jetzt mit anmontiert an dieses Rundholz?
Da habe ich nicht viel anderes gemacht als hier bei dem Bass. Ich habe diesmal sogar zwei Saiten. Das ist kein einseitiges, sondern zweiseitiges geworden. Aber das Prinzip ist genau das Gleiche. Statt dem Alurohr hält halt jetzt dieses Rundholz die Spannung. Und die laufen hier unten wieder über einen Piezo-Tonabnehmer, die beiden Saiten.
Ja, und oben zwei Wirbel, wie man das zum eigentlich Stimmen, auch ja. kennt. Genau, zum Stimmen. Vielleicht können wir diese Steckerlgeige auch nochmal hören.
Klar.
Sie bezeichnen sich ja auch als Klangforscher. Was für Klänge sind das, denen Sie nachspüren?
Das mit dem Klangforscher ist eigentlich so als bisschen als Gegenentwurf zu meiner klassischen Ausbildung entstanden, würde ich sagen.
Als Gitarrist.
Als Gitarrist, genau. Und da bin ich jetzt erst einen ganz anderen Weg gegangen, als ich mich anfing, also für Klänge überhaupt in einem viel weiteren Sinn zu interessieren. Habe ich das gemacht im Zusammenhang mit neuer Musik und mit Leuten, die sich damit auch beschäftigen, die so in dem Dunstkreis von John Cage, die Gedanken, die da aufgekommen sind, dass prinzipiell überhaupt jedes Material und jedes Geräusch erstmal musikalisch gelten darf, wenn man es in den richtigen, was heißt den richtigen, wenn man es in einen musikalischen Zusammenhang stellt oder ihn irgendwie definiert. Und da haben mich Klänge einfach prinzipiell interessiert, seien die jetzt sehr musikalisch im traditionellen Sinn oder seien es einfach nur Geräusche, wie man halt normalerweise sagt. Und das hat sich dann erst später eigentlich so entwickelt. Ganz am Anfang habe ich die Instrumente auch viel mehr als reine Klangobjekte benutzt für Atmosphären oder einfach für Klänge schlichtweg, wo es nicht darum ging, dass man bestimmte Tonhöhen oder bestimmte Melodien im traditionellen Sinne auch spielen kann. Und irgendwann habe ich aber angefangen, richtig auf den Dingen auch zu üben, sodass ich auch traditionelle Musik im weiteren Sinne drauf spielen kann und jetzt ist es eben so eine Mischung geworden.
Was ich mich frage, und Sie spielen etliche auch klassische Instrumente und eben natürlich auch diese selbstgebauten Instrumente, lässt sich tatsächlich dann so Musikalität von einem Instrument zum anderen übertragen? Also wenn man eben musisch begabt ist, dann kann man zum Beispiel auch eine Steckerlgeige spielen.
Erstmal würde ich sagen, ja. Aber es gehört natürlich einfach eine gewisse Leidenschaft dazu, das auch machen zu wollen, weil die meisten Leute interessiert das erstmal nicht so. Oder ich habe auch eine Hemmschwelle gehabt vor vor allen Dingen zu bundlosen Instrumenten, weil Gitarre ist einfach ein Instrument, wo Bünde hat und wo die Tonhöhen mehr oder weniger dadurch vorgegeben sind. Man muss die nicht selber finden wie auf einer Geige oder auf so einem Bass, der keine Bünde hat.
Das muss man schon vielleicht erklären. Also Bünde sind quasi diese Querstreben, kann man
sagen. Ja, genau.
Sagen,
das, ne? Das heißt, wenn ich dahinter den Bund die Seite runterdrücke, dann spielt es keine so große Rolle, ob ich da jetzt ein paar Millimeter weiter hinten oder vorne bin, weil es geht immer bei dem Bund los und dadurch ist die Tonhöhe definiert. Und bei bundlosen Instrumenten muss ich das halt alles nach dem Ohr wirklich selber regulieren. Aber genau das hat mir dann angefangen, unheimlich Spaß zu machen, auch dass man wirklich so genau auch hinhören muss. Und ein bisschen war es auch die Liebe zur orientalischen Musik, muss ich sagen, die mich da auch dazu gebracht hat, weil ich einen ziemlichen Faible auch vor allen Dingen für die arabische Laute zum Beispiel habe. Und da habe ich mir selber mal eine Ud gekauft. Und die hat eben auch keine Bünde. Und da hat mich das auch sehr fasziniert, wie die Tongebung erstens mal zustande kommt und in dieser Musik auch wahnsinnig minutiös auch benutzt wird halt.
Und Sie arbeiten mit sehr vielen Künstlerinnen und Künstlern zusammen. Es gibt verschiedene Projekte. Ofcan hat zum Beispiel schon mit dem Kabarettisten Gerhard Polt auf der Bühne. Und Gerhard Polt, finde ich, hat eine schöne Überschrift für Ihre Zusammenarbeit gefunden. Leider kann ich nicht bayerisch. Sie kommen aus Bayern. Wie sagt er dazu?
Ich weiß es nicht mehr genau, wie es geht, aber so er spult was und dann erzähl ich was und dann spult er wieder so ungefähr.
Genau. Ist das tatsächlich so einfach oder steckt da schon ein Konzept dahinter?
Beides würde ich sagen. Sagen wir mal, es ist so einfach, weil wenn wir auf der Bühne sind, ist es wirklich so. Also es gibt dann wenig Absprachen vorher. Man trifft sich in der Garderobe und macht dann ein bisschen die Reihenfolge aus und so. Und jetzt so mache ich das und dann kannst du ja das spielen oder immer. Es geht dann irgendwie einfach und ich habe ein bestimmtes Repertoire an Stücken mir erarbeitet, die da in diesen Rahmen halt passen. Und ein Konzept steckt halt insofern dahinter, als das ja jetzt schon eine geraume Zeit ist, also ich glaube fast 20 Jahre. Und da hat sich bei mir halt auch ganz viel entwickelt, was ich dann für dieses Publikum halt auch machen kann, was einerseits in meinem Bereich von irgendwie ein bisschen stranger Musik liegt und dann doch aber für die meisten Leute irgendwie gut konsumierbar ist und aber trotzdem so Räume aufmacht, die irgendwo anders sind. Und ich glaube, da gibt es so einen Punkt, wo wir uns irgendwo auch ganz gut getroffen haben sozusagen.
Gerhard Polt kann ja auch durchaus mal ein bisschen strange sein. Also
von ja, genau. Und eben auch Welten aufmachen, die so woanders sind, als es im ersten Moment so erscheint. Ja, genau.
Wie ist die Zusammenarbeit entstanden?
Die ist über ein ganz kleines Schwabinger, also von München, ein Off-Szene-Theater entstanden, mit dem der Gerhard Polt auch schon lange Jahre freundschaftlich verbunden ist und wo er immer wieder ab und zu Lesungen macht, einfach um das Theater auch zu unterstützen. So. Und dann gab es mal den Fall, weil ich für das Theater auch schon gearbeitet hatte, dass die Leiterin zu mir gesagt hat, du, der Gerhard macht eine Lesung, magst du Musik machen? Das habe ich mir halt nicht zweimal sagen lassen. Und dann habe ich einfach so einen Versuch gemacht, irgendwas gemacht, was mir da so in den Sinn kam. Das war halt praktisch die Initialzündung. Dann hat mich damals die Frau von Gerhard Polt gefragt, die damals noch das Management so gemacht hat, ob ich mir das vorstellen könnte, dass wir da auch mal in größeren Sälen auftreten. Und ich gesagt, ja, können wir mal ausprobieren.
Und wie war das dann, auf einmal vom großen Publikum zu spielen?
Ja, das war am Anfang, war das natürlich schon für mich erstmal eine große Herausforderung. Und wenn ich dann dran denke, was ich da gemacht habe am Anfang, das war alles noch so ein bisschen ins Blaue reingeschossen. Aber irgendwie hat es von Anfang an komischerweise funktioniert. Also die Leute waren immer gut drauf und ziemlich begeistert. Und ich habe aber dann Gott sei Dank die Zeit gehabt, dass ich so im Laufe der Jahre das immer ein bisschen verfeinern konnte und weiterentwickeln und neue Stücke machen und so. Und das war dann, war einfach eine tolle Zeit, weil ich natürlich sonst mit meinen schrägen Sachen nie an so ein großes Publikum auch rangekommen wäre.
Wobei es ja auch so ist, wenn Sie jetzt gerade von fertigen Stücken sprechen, oft improvisieren Sie ja tatsächlich. Ne? Warum reizt Sie das mehr, als jetzt so ein fertiges Stück zu präsentieren?
Weil es für mich eine Verbindung mit dem Moment und mit den Personen schafft. Also wenn ich mit jemandem zusammenspiele, mit den Personen natürlich, wenn ich allein improvisiere, im Endeffekt mit mir oder der Situation, die da ist. Also ich bin kein Komponist, der Stücke schreibt, wo dann auch improvisiert wird, sondern ich bin eigentlich ein Improvisator, der ab und zu mal oder meistens schon Sachen festlegt, Strukturen festlegt und Räume festlegt, innerhalb deren dann eine bestimmte Atmosphäre ist. Aber innerhalb der bewege ich mich dann immer noch frei.
Es gibt ja auch nicht viele Aufnahmen von Ihnen, ne? Also
ja, ich bin habe so ein bestimmtes Widerstreben, gegen Sachen fest zu fixieren, was ein bisschen schade ist manchmal. Aber das hängt sicher mit dieser Liebe zum Moment einfach auch zusammen.
Es ist ja auch interessant, was Sie immer wieder für verschiedene musikalische Welten zusammenbringen. In einem Projekt zum Beispiel bayerische, arabische und Barockmusik.
Ja, genau.
Was ist das für ein Projekt?
Das ist auch ein Projekt, was interessanterweise auch in diesem Theater entstanden ist. Also das ist eine interessante Geburtsstätte dort. Und zwar war das so, dass 2016, als die Flüchtlingswelle aus Syrien gerade eben am Abklingen war oder noch zugange war, glaube ich. Und da war es so, dass ich ein Solokonzert gegeben habe in dem Theater. Und zufällig eine Dame, die sich da engagiert hat, Flüchtlinge am Hauptbahnhof gesehen hat, die mit Instrumenten rumlaufen. Und die hat die sich dann unter den Arm genommen und hat die ins Theater geschleppt und hat gesagt, kommt mal mit, ihr könnt hier was erleben, irgendwas sehen und irgendwie hier auf die Weise vielleicht ankommen und so. Und dann saßen da drei Gestalten im Zuschauerraum, die ich erst beim Spielen noch gar nicht so erkennen konnte. Und na, der langen Rede kurzer Sinn, ich habe mich dann mit denen unterhalten und das war dann so schön, weil ich hatte zufälligerweise in meinem Programm ein arabisches Stück, was ich mit dem Stangerlbass auch gespielt habe. Das kannten die halt natürlich und dann war sofort das Eis gebrochen und dann haben wir uns auf die Bühne gestellt und haben wir gleich das zusammengespielt mit Ud und der andere war ein Bratscher. Obendrein war es noch mein Geburtstag, muss man auch noch dazu sagen. Also es war ein irrer Abend. Und dann ist wahnsinnig viel aus diesem Abend entstanden. Also ganz viele Leute haben sich auch engagiert. Freunde von uns noch, die mitgeholfen haben für die Musiker und für diese drei was zu tun, dass die hier ankommen können und so. Und dann haben wir gleich eine Band gegründet, eben ein Quartett.
Und das passt gut, Barock und bayerische Musik und Musik aus dem syrischen Raum. Oder Sie haben es dann passend gemacht?
Ich habe es passend gemacht, ja, okay. Genau. Es kam natürlich, immerhin waren die auch so aufgeschlossen, dass sie sich also für solche Dinge irgendwie sich vorstellen könnten und nicht nur ganz traditionell drauf waren. Ja, weil ich habe einen großen Hang zu ethnischer Musik in vieler Richtung, aber eben gerade zur orientalischen schon auch.
Woher kommt das?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil, also ich bin ja halber Indoneser und das ist ja nochmal, das ist zwar die Richtung Osten, aber es ist noch ein ganzes Stück weiter. Ja. Und die indonesische Musik hat da jetzt wieder gar nichts damit zu tun, ja, eigentlich. Das ist auch komischerweise so, dass mich die nicht so berührt erstmal. Ich finde die auch spannend und toll, aber es ist was ganz was anderes. Und bei der orientalischen Musik, da fühle ich mich irgendwie, erstmal höre ich es wahnsinnig gern. Und wenn ich dann in dieser Richtung auch spielen kann und es dann auch noch eine Verbindung gibt mit anderen Musikern, dann bin ich da glücklich. Aber woher das eigentlich kommt, kann ich nicht sagen.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit dem Musiker Adi Engel, der uns gerade schon ein paar seiner selbst geschaffenen Instrumente vorgestellt hat. Studiert, das haben wir auch schon erfahren, hat er die Gitarre am Richard-Strauss-Konservatorium in München. Beigebracht hat er sich das Instrument als Kind selbst. Wie sind Sie denn auf die Gitarre gestoßen?
Ja, das kann ich schon ziemlich genau sagen. Ich habe unheimlich gern auf allem rumgeklimpert, scheinbar als kleines Kind schon, und mich da beschäftigen können. Also, und dann gab es eines Tages, das werde ich auch nie vergessen, wir hatten den ersten Schwarz-Weiß-Fernseher bekommen, einen Riesenkasten mit.
Sie sind Jahrgang 59, muss
ja,
man dazu
genau
sagen.
Da hatten wir noch kein Telefon eine ganze Zeit lang, kann man sich heute alles nicht mehr vorstellen, und einen Riesenschrank als Fernseher mit so Holzlamellen zum Auf- und Zumachen. Und als der dann irgendwann mal zum Laufen gebracht wurde, kam im Telekolleg ein Gitarrenkurs von einem englischen Folk-Gitarristen, John Pierce. Und irgendwie war ich da begeistert und setzte mich da vor den Fernseher und wollte da unbedingt mitmachen, hatte aber keine Gitarre. Und dann bin ich mit meiner Oma in ein Kaufhaus gegangen, habe so eine Sperrholzgitarre da gekriegt und mit der habe ich dann angefangen zu üben.
Und das hat gut funktioniert. Also Sie haben tatsächlich nie eine Lehrerin oder Lehrer gehabt, die Ihnen dann Gitarre irgendwie...
Nee. Also diesen Kurs, das war halt das erste, so der Einstieg irgendwie. Aber ich war halt immer schon so ein Tüftler-Typ und auch in dem Sinn Tüftler, dass ich also mental irgendwas, wie funktioniert das? Und zum Beispiel war mir Notenschrift auch sowas, was mir dann relativ eigentlich Spaß gemacht hat, das auszutüfteln, wie die Noten jetzt auf der Gitarre sein können, wo die sind. Und dann habe ich mir einfach Noten gekauft und habe irgendwie großen Ehrgeiz gehabt und geübt wie ein Verrückter. Und das war irgendwie ein ziemlicher Drang, also irgendwas sehr Wichtiges für mich halt. Und ich war dann natürlich dann begeistert, als das mit dem Konservatorium geklappt hat, obwohl ich eben keinen Unterricht hatte vorher.
Und das finde ich spannend. Wie ist denn das dann angekommen? Weil normalerweise ist es natürlich so, die Bewerberinnen und Bewerber an so einem Konservatorium, die haben natürlich dann schon jahrelang irgendwie Musikunterricht gehabt, haben vielleicht auch irgendwelche Wettbewerbe gewonnen oder sowas. Und sie kam da jetzt an mit ihrer Gitarre und ihrer Ausbildung aus dem Telekolleg. Wie ist das da bei der Eignungsprüfung dann angekommen?
Ja, also die Telekolleg-Geschichte, die war dann natürlich schon länger vorbei. Ich habe halt wahnsinnig viel selber diese Stücke geübt, die man auf der klassischen Gitarre halt dann spielen können muss bei der Aufnahmeprüfung und konnte die ja auch. Also ich konnte das schon spielen, aber ich hatte halt eigentlich von Technik im Grunde keine Ahnung. Ich habe mir, dadurch, dass ich mir alles selber gebracht habe, war das alles ein ziemlicher Durcheinander an Technik, würde ich mal sagen. Aber offensichtlich war es so, dass man das halt erkannt hat, dass man gesehen hat, da ist jemand, der hat erstmal da viel Ehrgeiz, das zu machen und kann das auch schon ganz gut. Und dieses mit der Technik, das kriegt er schon noch hin, wohl. So war es dann halt auch.
War das dann aber schwierig, sich da in die Strukturen des Konservatoriums einzufügen? Also dann auf einmal quasi diese klassische Ausbildung dann zu erleben und dann eben nicht mehr so ganz das eigene Ding machen zu können?
Naja, das eigene Ding habe ich ja damals noch nicht gemacht. Ich habe ja wirklich klassische Gitarre spielen wollen und auch diese Stücke gelernt. Und ich habe am Konservatorium dann nichts anderes gemacht, nur unter einer Aufsicht sozusagen und dass mir das jemand gezeigt hat, wie es fundiert gemacht wird.
Ja, aber das gab da nicht so die Situation, dass jemand gesagt hat, ja, also die Technik, wie du dir das jetzt so beigebracht hast, so geht es jetzt mal gar nicht, das muss jetzt mal erstmal anders machen.
Doch, das war schon so. Ja. Das war schon so. Aber ich habe mir komischerweise da nicht viel draus gemacht und bin da ganz gut reingekommen dann.
Wenn wir nochmal auf Ihre persönliche Geschichte kommen. Ich habe gerade erzählt, geboren 1959 in München und man hört es auch ein bisschen, Münchner auf jeden Fall. Da ist dieser Dialekt zumindest ein bisschen zu erkennen. Ihre Mutter ist Deutsche und Ihr Vater kam aus Sumatra. Sie hatten aber keinen Kontakt zu Ihrem Vater. Warum?
Ja, man kann schon sagen, der ist mehr oder weniger geflohen damals, als meine Mutter schwanger war.
Vor der Schwangerschaft?
Ja, im Endeffekt, ja. Also er ist dann nach Wien gegangen, aber da war erstmal der Kontakt weg und er war sehr sporadisch nur da. Und im Endeffekt, es war eine fast kontaktlose Zeit eigentlich, bis ich mit 35 mich da mal auf die Socken gemacht habe und tatsächlich dann mal nachgegangen bin und nachgeforscht habe und dahin gefahren bin, um selber zu suchen.
Da möchte ich gleich nochmal drauf kommen, aber ich stelle mir das auch ein bisschen schwierig vor, wenn wir jetzt nochmal diese Zeitreise machen, 60er Jahre, eine alleinerziehende Mutter war, glaube ich, in der Zeit sowieso schon eher schwierig, dann mit einem Kind, indonesischer Vater, gab es da Dinge, die sie aushalten mussten oder das nicht?
Doch, ich musste auch vieles aushalten, glaube ich. Also vieles, was mir zum Teil erst viel, viel später auch und zum Teil manches sogar jetzt erst einigermaßen bewusst wird, was da passiert ist, weil man lebt ja dann erstmal in die Situation rein und überlebt vieles einfach als Kind. Das war aber vieles, also manches dran war sehr gut, weil ich bin bei meiner Großmutter aufgewachsen, die hat halt für mich gesorgt, einfach das Äußere war irgendwie schon alles geregelt. Aber natürlich die emotionalen Bindungen und was da so um mich rum war, das war alles schon sehr brüchig auf eine Weise auch.
Und gab es da Nachbarinnen, Nachbarn, die irgendwie, keine Ahnung, sie komisch angeguckt haben oder sowas?
Ja, Nachbarin vielleicht nicht, aber auf der Straße schon. Also ich bin schon öfters mal so gehänselt worden da auch. Das habe ich zwar komischerweise nicht so in Erinnerung, dass mir das damals wirklich viel ausgemacht hat, aber ich kann mir es eigentlich auch nicht vorstellen, dass es das nicht gemacht hat. Mhm. Also so ungefähr, da kommt der Chines wieder oder so. Weil das waren einfach wirklich Zeiten, wo das noch eine Ausnahme war einfach.
Sie haben gesagt, viel später sind Sie dann Ihrem Vater begegnet. Vorher war ja die Suche. Also wie haben Sie die angestellt? Also wie haben Sie sich auf die Suche gemacht? Wie sind Sie da vorgegangen?
Ja, das war im Endeffekt dann unterm Strich dann wieder einfach sozusagen und doch nicht einfach, wie man es nimmt. Ich hatte eine Adresse von seinen Eltern, von meinem Vater, also von den Großeltern gehabt, aber da habe ich schon oft hingeschrieben und über die Botschaft versucht, Kontakt aufzunehmen und es ging alles nicht. Und dann habe ich halt gedacht, entweder sind die halt da nicht mehr und es gibt ja kein Meldesystem, wo man da was nachforschen kann in Indonesien, oder sie wollen auch nichts von mir wissen. Das kann auch sein. Und beides ist natürlich keine tolle Option. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt schleiche ich mich sozusagen erstmal vorsichtig an und bin erstmal nach Bali, wo ich Freunde kannte, die da auch waren, und erstmal mich so ein bisschen akklimatisieren, obwohl ich wusste, dass er da bestimmt nicht ist, und bin aber dann durch Java.
Aber kein schlechter Ort, um seine Suche zu starten.
Genau, ne? Ja, ja, genau. Und bin aber so durch Java durchgetingelt, dann von Universitätsstadt zu Universitätsstadt, und habe gedacht, es könnte sein, dass er vielleicht dann an irgendeine Uni gegangen ist, und habe mich da so durchgefragt und habe dann schon ein bisschen Indonesisch gelernt gehabt natürlich. Und das war insofern wahnsinnig wichtig, eigentlich auch diese Reise alleine erstmal, weil ich da das Land und die Leute da ganz anders kennenlernen konnte. Erstmal ganz persönlich für mich nur, noch bevor ich da in der Familie aufgeschlagen bin, was mich, glaube ich, völlig überfordert hätte, wenn ich das sofort gemacht hätte. Und insofern war es ganz gut. Am Schluss war es halt, um das Ganze kurz zu machen, so, dass ich zu dieser Adresse, die ich hatte, eigentlich hingegangen bin in Jakarta und festgestellt habe, dass meine Großmutter da wohnt wieder. Und die nur eine Zeit lang auch im Ausland waren, oder irgendwie war der Kontakt halt einfach nicht möglich. Und im Endeffekt war aber die Adresse dann zielführend. Und da habe ich dann plötzlich, also von 0 auf 100, einen riesigen Clan.
Eine Familie gehabt.
Von mich vorgefunden. Ja, das war natürlich schon bemerkenswert, ja.
Wie war denn dieses Treffen, sich dann auf einmal eigentlich gefühlt einem Fremden gegenüberzustehen?
Ja, das war erstmal fast paralysierend irgendwie, weil man kommt ja da nicht hinterher in dem Moment. Man weiß, das ist der Vater und umgekehrt und so. Und das ist natürlich ein völliger Durcheinander von Gefühlen, die da so passieren. Und ich meine, es war im Endeffekt dann auch ein bisschen geprägt dadurch, dass mein Vater ein sehr zurückhaltender Mensch auch war. Und ich jetzt nicht so richtig in den Kontakt mit ihm persönlich gekommen bin, muss ich ehrlich sagen. Also es ging auch im Laufe der Jahre, die ich ihn dann noch, ich habe ihn nur 4 Jahre lang kennen können, weil er dann, 94 bin ich hingefahren, 98 ist er schon gestorben. Aber die paar Jahre hatte ich schon, um da jedes Jahr hinzufahren und dann da weiter in der Familie irgendwie mich versuchen zurechtzufinden und das alles irgendwie zu verarbeiten, was da auf einmal auf mich zugekommen ist. Es war vieles auch schwierig.
Ich kann mir vorstellen, dass da auch sowas wie Wut oder Ärger erstmal eine Rolle gespielt hat, oder? Also so nach dem Motto, warum habe ich dich nie interessiert? Oder war das kein Gefühl, was Sie da mitgenommen haben?
Ja, das ist komischerweise ein Gefühl, was eigentlich erst später aufgekommen ist. So, weil damals war das so euphorisch für mich, diesen Kontakt überhaupt mit dem Land und mit der ganzen Mentalität und mit der Familie natürlich sowieso überhaupt zu haben. Also da haben sich für mich schon erstmal so viele Dinge habe ich da bekommen, würde ich jetzt mal sagen, die ich vorher vermisst hatte auf irgendeine Weise. Also
zum Beispiel?
Naja, vor allem einfach zu dieser Familie einfach gehören zu dürfen sozusagen. Und das habe ich mir im Endeffekt der Großmutter zu verdanken, weil die hat irgendwie schon ziemlich, mein Vater hat schon geschimpft gekriegt von seinem Vater wiederum, dass er da ein Kind in Europa hat, das fand er nicht so toll. Aber die Großmutter hat dann irgendwie gesagt, nee, komm, der ist jetzt irgendwie da und falls der mal auftauchen sollte, der gehört zu uns einfach. Und das war, sagen wir mal, das große positive Ding im Hintergrund, weil dadurch waren die Türen auf, als ich kam, was ich ja vorher nicht wusste. Und deswegen war es eine sehr heikle Situation. Aber das konnte ich dann schon sehr so nehmen und war dann erstmal sehr euphorisch über alles, was da so passiert ist, wo ich plötzlich überall dazugehöre.
Und hat das irgendwas verändert für Sie, also auf einmal diesen indonesischen Teil in Ihrem Leben zu haben?
Ja, also verändert, ich weiß es gar nicht. Also es hat mir natürlich viele Lichter sind mir schon aufgegangen auch, weil bestimmte Dinge, mit denen ich mich hier in, also ich habe mich eigentlich nie irgendwo so richtig zu Hause gefühlt, auch wenn dieses Zuhause sehr eindeutig war, jetzt in München meinetwegen, aber so gefühlsmäßig jetzt mich als Deutscher zu fühlen, hätte ich haben können, auch irgendwo, weil ich immer hier gelebt habe, hat sich aber nie so richtig eingestellt. Und dann habe ich gedacht, naja gut, jetzt kommt die indonesische Hälfte dazu, zur Vervollständigung sozusagen. Dann habe ich aber gleich übertrieben und wollte sozusagen der noch perfektere Indoneser gleich werden, um da irgendwie reinzukommen. Das geht natürlich auch nicht mehr.
Wie haben Sie das versucht?
Naja, indem ich zum Beispiel wie ein Verrückter die Sprache gelernt habe und das eigentlich perfekt können wollte dann. Und das geht natürlich alles nicht nachzuholen auch. Und da habe ich mich manchmal auch ein bisschen überfordert mit dem Hinterherkommen sozusagen. Aber unterm Strich war es halt so, dass ich schon sehr, sehr viel gekriegt habe oder auch von der Mentalität einfach einen Einblick gekriegt habe, wo ich gemerkt habe, die machen da vieles was ich auch mache, was hier aber im Westen nicht angesagt ist. Also zum Beispiel einfach auch, also wenn man Kontakt aufnimmt mit jemandem, erstmal nicht mit der Tür ins Haus zu fallen, sondern erstmal so um alles, was so die ganzen Problemfelder erstmal so rumzueiern, sage ich jetzt mal negativ, aber im Positiven einfach mal erstmal die Lage zu sondieren und zu gucken.
Nicht gleich zu überfordern.
Ja, so genau. Und hierzulande lernt man ja eher so, ja, du musst wissen, was du willst und dann musst du das auch sagen und musst dich durchsetzen und so. Und das war nie mein Ding und ich habe mich da eher schlecht gefühlt, dass ich das nicht so kann. Und dann merke ich plötzlich, ah, da ist ein ganzes Land, das findet das total unverschämt, wenn man das so machen würde. Sondern gehen eben auch so. Allerdings machen die es wieder so extrem teilweise, dass ich es schon wieder nicht aushalte.
Dann doch, da meldet sich dann der Deutsche
ja,
wieder.
Genau.
Und Ihre Musikalität, haben Sie da in Ihrer Familie auch irgendwie, keine Ahnung, eine Entsprechung gefunden? Oder?
Nee, fast gar nicht eigentlich. Also es gibt in meiner näheren Familie gibt's die visuelle Schiene. Also sowohl meine Mutter als auch mein Großvater haben gemalt. Haben das zwar nicht beruflich ausüben können und meine Mutter sogar eine Zeit lang schon, aber Musik gemacht haben eigentlich eher in der entfernteren Verwandtschaft. Also habe es jedenfalls nicht direkt mitbekommen da. Aber erstaunlicherweise, als ich dann in Jakarta aufgeschlagen bin, war, glaube ich, eines der ersten Aktionen, dass sich mein Vater ans Klavier, die hatten einen Flügel im Haus, gesetzt hat und mir Beethoven vorgespielt hat.
Also hat er doch auch eine musikalische
Er war sehr musikalisch auch. Ja. Und ich habe dann auch erfahren, dass er eigentlich sozusagen vom Grunde seines Herzens eigentlich lieber Musiker oder auch Schriftsteller, so wie sein Vater wiederum, geworden wäre, aber das hat man ihm nicht erlaubt
damals. Aber das wäre ja eigentlich auch so eine Brücke gewesen oder hätte sein können, auf der sie sich hätten begegnen können, diese Musikalität oder dieses Künstlerische.
Ja, war es, glaube ich, auch auf eine Weise, aber es war alles, die Brücken waren alle sehr, ein bisschen spröde, würde ich mal sagen, so.
Und ich finde interessant, Sie haben gerade gesagt, es gab eigentlich nie so dieses Heimatgefühl oder so einen Ort, aber trotzdem sind Sie ja eigentlich immer in München. Was heißt eigentlich? Also Sie sind immer in München geblieben, sind in München geboren, leben nach wie vor in München. Es hat Sie nie irgendwo anders hingezogen zumindest, also bis natürlich.
Ja, nee, das stimmt. Also ich bin auf der einen Seite unglaublich ortsbezogen eigentlich, dadurch, dass ich immer da gelebt habe. Und aber die Gegenreaktion ist vielleicht auch so, dass ich halt sehr früh durch die Musik in so andere Welten, in so mehr innere Welten halt gegangen bin, die man halt dann mit Musik ausdrückt und machen kann und die dann aber extrem auch ja in sehr viele verschiedene Facetten und Richtungen gegangen sind. Also ich habe mich dann mehr damit, glaube ich, ausgelebt als jetzt mit räumlichen Bewegungen.
Ist denn München für die Art der Musik, also auch experimentelle Musik, die Sie gemacht haben oder die Sie auch machen, der richtige Ort? Sowas würde man wahrscheinlich eher so im wilden Berlin vermuten und nicht unbedingt in München.
Ja, ist auch richtig. Also,
Sie sind ja schon so an Grenzen gestoßen, oder?
Ja, das ist nicht der optimale Ort, um jetzt da irgendwie, das stimmt schon, es gibt andere Städte natürlich oder auch Köln oder was weiß ich, wo einfach da wesentlich mehr passiert und das diese Art von auch freier Improvisation und so weiter lebendiger ist. Aber bei mir war es halt so, dass mir sehr viel immer an den Menschen lag, mit denen ich dann so zu tun habe. Und mit der Zeit habe ich halt auch so ein Netzwerk in München aufgebaut, so von dem ich immer noch zehre auch teilweise, weil sich da immer wieder neue Dinge ergeben. Und da konnte ich schon auch viele Sachen machen. Wäre vielleicht in anderen Städten von der Musik her besser gegangen, aber vielleicht nicht für mich vom Typ her zum Leben.
Mich interessiert jetzt noch die Flöte oder eine der Flöten, die Sie mitgebracht haben. Wie hieß sie gleich nochmal?
Also ich nenne sie meistens nach dem Original, was im Hintergrund ist. Das heißt Fujara, das ist ein slowakisches Hirteninstrument, was viel, viel größer ist noch, aber eben auch das Prinzip der Obertonflöte hat. Und das ist sozusagen ein Versuch, das auf kleine Weise nachzubilden, die Art, wie es funktioniert. Und
das ist ein Plastikrohr? Also
das ist ein PVC-Rohr, ja.
Wie so, genau. Wo Kabel normalerweise
ja,
drin
genau,
laufen.
Ja, genau, so für Elektroinstallationen und so. Und dann kann man halt durch den Luftdruck eben die verschiedenen Obertöne erzeugen und man kann halt wieder, das ist halt oft so bei diesen Dingen, wenn man dann was versucht, ein bisschen nachzumachen, was es auf der Welt so gibt, dann entstehen aber durch die Andersheit dessen, was man dann nachmacht, wieder neue Möglichkeiten oder andere Dinge, die auf dem Originalinstrument nicht gehen. Also
dann lassen Sie uns Ihre Obertonflöte doch mal hören.
Ja, genau.
Ja, man kann sich tatsächlich jetzt eine Ziegenherde gut dazu vorstellen zu der Musik. Und wirklich faszinierend, was aus so einem Plastikrohr und so einem kleinen Plastikschlauch dann rauskommt. Und jetzt haben wir leider kaum noch Zeit. Sie haben aber vorhin erzählt, Sie haben auch ein Instrument dabei, was eigentlich ein Cello ist, aber nicht so aussieht. Und ja. Ich mag Cello so gerne, wenn wir das nochmal ganz kurz hören. Was ist das? Das ist auch ein Stangerl im Prinzip.
Ja, im Grunde da habe ich keinen gescheiten Namen, muss ich sagen. Man kann es auch Stangerl-Cello nennen. Ja, es ist ein Alurohr wieder, ein dickeres als beim Stangerl-Bass.
Also ich bin gespannt. Hier kommt das Stangerl-Cello von Adi Engel. Stangerl-Cello von Adi Engel. Im letzten Jahr war der Musiker und Instrumentenbauer hier mein Gast. Ab 7. Dezember ist er übrigens im Theater Viel Lärm um nichts in München Pasing zu erleben, in dem Stück Briefe an Bäume und Wolken.